Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Jong-ah in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über den Laternenumzug zu Buddhas Geburtstag. Sie hören außerdem die Sportecke Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Demokratisierungsbewegung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi spricht mit Trump über Gipfeltreffen zwischen den USA und China. Trump und Xi halten laut Weißem Haus an Denuklearisierung Nordkoreas fest. Präsident Yi nimmt an Gedenkfeier zur Gwangju-Demokratiebewegung teil. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hat sich mit US-Präsident Donald Trump über die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China ausgetauscht. Das rund 30-minütige Telefongespräch fand am Sonntagabend statt, wie Kang Yoo-jung, Chefsprecherin des Präsidialamts in Seoul, mitteilte. Lee gratulierte Trump demnach zu dessen Staatsbesuch in China, dem ersten Besuch dieser Art seit 9 Jahren. Stabile Beziehungen zwischen den USA und China würden zu Frieden und Wohlstand im indopazifischen Raum sowie weltweit beitragen, sagte Yi. Den Angaben zufolge informierte Trump Yi über die Ergebnisse seiner Gespräche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei ging es unter anderem um die Beziehungen zwischen Washington und Peking, wirtschafts- und handelspolitische Vereinbarungen sowie die Lage auf der koreanischen Halbinsel und im Nahen Osten. Nach Angaben des Weißen Hauses haben US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei ihrem Gipfeltreffen ihr gemeinsames Ziel einer Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt. In einem am Sonntag veröffentlichten Factsheet zu den Ergebnissen des Treffens hieß es, beide Staatschefs hätten sich erneut zu diesem Ziel bekannt. Auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte am selben Tag in einem Interview mit dem Sender ABC, Trump und Xi hätten vereinbart, an der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel festzuhalten. Dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel bei dem Gipfeltreffen zur Sprache kam, war bereits bekannt. Erstmals wurde nun jedoch bestätigt, dass sich Trump und Xi dabei konkret auf das Ziel der atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel verständigt haben. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hat am Montag an der Gedenkfeier zum 46. Jahrestag der Demokratiebewegung von 1980 in Gwangju teilgenommen. Lee und seine Ehefrau Kim Hye-kyung wohnten der Zeremonie auf dem 18. Mai Demokratieplatz in Gwangju bei. Die Gedenkfeier erinnert an die Bürger und Studenten, die sich damals gegen die Militärdiktatur erhoben, um für die Demokratie einzutreten. Zugleich soll sie den Hinterbliebenen der Opfer Trost spenden. Besondere Bedeutung erhielt die diesjährige Zeremonie durch den Veranstaltungsort. Sie fand auf dem Platz vor dem früheren Sitz der Provinzverwaltung von Südchola statt. Das Gebäude war seit 2019 restauriert worden und wurde am Montag offiziell wiedereröffnet. Nach dem Angriff auf das südkoreanische Frachtschiff HMM Namu hat Südkorea vom Iran eine Erklärung zu dem Vorfall gefordert. Außenminister Cho Hyun hat am Montag in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi betont, dass die südkoreanische Regierung den Vorfall weiterhin untersuche, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Zugleich habe Cho Teheran aufgefordert, sich zu den Umständen des Angriffs zu äußern. Der Minister unterstrich demnach auch die Bedeutung der sicheren und freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Dies gelte nicht nur für südkoreanische Schiffe, sondern für alle Schiffe, die die strategisch wichtige Meerenge passieren. Araghchi legte nach Angaben des Ministeriums die iranische Sicht auf die aktuelle Lage im Nahen Osten dar. Gleichzeitig habe er Verständnis dafür gezeigt, dass eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gewährleistet sein müsse. Am Kernkraftwerk Baraka in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach einem Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Regierung von Abu Dhabi mit. Der Angriff habe sich am Sonntag gegen 6 Uhr im Bereich des Kernkraftwerks ereignet, erklärte die Pressestelle Abu Dhabis. Die Anlage wurde von südkoreanischen Unternehmen errichtet. Demnach traf eine Drohne einen Generator außerhalb des inneren Sicherheitsbereichs des Kernkraftwerks in der Region Al-Dafra. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen, auf das die Einsatzkräfte umgehend reagiert hätten. Bericht über Verletzte gäbe es nicht. Auch die Strahlungswerte befänden sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einem normalen Niveau. Baraka ist das erste kommerzielle Kernkraftwerk im Nahen Osten. Die Anlage wurde in Abu Dhabi mit dem modernen Druckwasserreaktor APR 1400 gebaut, der vom südkoreanischen staatlichen Stromversorger Korea Electric Power Corporation entwickelt wurde. Ein nordkoreanisches Frauenfußballteam ist zum Halbfinalspiel der Frauen-Champions League der Asiatischen Fußballkonföderation AFC nach Südkorea eingereist. Die Delegation der Mannschaft Naegohyang Women's Football Club kam am Sonntag über den internationalen Flughafen Incheon ins Land. Es ist die erste Einreise einer nordkoreanischen Sportdelegation in den Süden seit 7 Jahren und 5 Monaten. Zuletzt war im Dezember 2018 ein nordkoreanisches Tischtennisteam nach Südkorea gekommen. Bis zum Spiel gegen Suwon FC Women am Mittwoch ist die Mannschaft in einem Hotel in Suwon in der Provinz Gyeonggi untergebracht und absolviert dort ihr Training. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Verstärkung der Truppen an der militärischen Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea angeordnet. Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Demnach habe Kim am Sonntag die Kommandeure aller Divisionen und Brigaden der Armee in die Zentrale der Arbeiterpartei einberufen. Dort habe er mehrere wichtige militärische Fragen erörtert. Dabei habe Kim die Parteilinie zur Verteidigung des Staatsgebiets hervorgehoben. Ziel sei es, die Einheiten an der südlichen Grenze zu stärken und die Grenzlinie zu einer uneinnehmbaren Festung auszubauen, hieß es weiter. Kim kündigte den Angaben zufolge außerdem eine Neuordnung der militärischen Organisationsstruktur an. Dabei handelt es sich um eine wichtige Entscheidung, mit der die Abschreckung gegen einen möglichen Krieg weiter gestärkt werden solle. Die britische Zeitung The Guardian hat den Roman Die Vegetarierin von Han Gang in ihre Liste der 100 besten auf Englisch erschienenen Romane aufgenommen. Die Zeitung veröffentlichte die Auswahl am Samstag. Das Werk der südkoreanischen Literaturnobelpreisträgerin belegt darin Platz 85. Der Guardian hob hervor, dass die Übersetzung von Deborah Smith die südkoreanische Autorin einem westlichen Publikum bekannt gemacht habe. Mit dem Roman Die Vegetarierin gewann Han Gang 2016 den International Booker Prize. 2024 wurde sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Unter den 100 ausgewählten Titeln ist Die Vegetarierin das einzige Werk aus Asien. Der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook ist mit der höchsten Stufe des französischen Kulturordens geehrt worden. Laut Reuters verlieh ihm die französische Kulturministerin Catherine Pégard am Sonntag in Cannes den Ordre des Arts et des Lettres der Stufe Commandeur. Der Orden würdigt herausragende Leistungen in Kunst und Literatur sowie besondere Verdienste um die internationale Reichweite der französischen Kultur. Die Auszeichnung wird in 3 Stufen vergeben, Chevalier, Officier und Kommandeur. Kommandeur ist die höchste Stufe. Park ist der 4. Koreaner, der den Orden in diesem höchsten Grad erhält. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit der Republik Korea um die Demokratisierungsbewegung. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören Ameise, meine arme Ameise von Yu So-young vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um Cho Yong-won, die aufstrebende Nummer 2 in Nordkorea. Am Donnerstag stellen wir in Musik verbindet den Meister der Vokalmusik Kagok, Kim Yong-gi vor. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern zu nah ein Gespräch mit dem deutschen Vorsitzenden der Deutschen Handelskammer in Korea, Antonio Randazzo. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul heißt Sie Kang Jong-ha ganz herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Im ersten Beitrag berichten wir Verschiedenes rund um das Laternenfest zu Buddhas Geburtstag, der in diesem Jahr auf den 24. Mai fällt. Am Wochenende fand vorab eine Veranstaltung hierzu statt mit dem großen Laternenumzug am Samstag und einem Abschlussprogramm am Sonntag. An der Spitze des Laternenumzugs liefen in diesem Jahr Robotermönche. Danach hören Sie die Sportnachrichten. Weiter geht es darum, dass in immer mehr Schulen mehrtägige Ausflüge und Exkursionen wegen des Unfallrisikos gestrichen werden. Zum Schluss hören Sie unseren Ausdruck der Woche. Vorerst aber etwas Musik. Paul Kim singt Jeder Tag und jeder Moment.
네가 없이 웃을 수 있을까? 생각만 해도 눈물이 나. 힘든 시간 날 지켜준 사람. 이제는 내가 그대 지킬 테니. 따뜻했어 고단했던 나의 하루에 유일한 힘줘 나는 너 하나로 충분해 긴 말 안 해도 눈빛으로 다 아니까 한 송이의 꽃이 피고 지네 순간 함께해 햇살처럼 빛나고 있었지 나를 보는 네 눈빛은 꿈이라고 해도 좁을 만큼 그 모든 순간을 보셨다. 불안했던 나의 고된 삶에 한 줄기 빛처럼 다가와 날 웃게 해준 너 같은 순간 함께해.
Zum Laternenfest, zu Buddhas Geburtstag Yeondong-e, wurde das Stadtzentrum von Seoul diesmal von einem Laternenumzug, der von Robotermönchen angeführt wurde, erhellt. Yeondong-e, ein staatlich anerkanntes immaterielles Kulturerbe Koreas sowie ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe, fand am 16. Mai im Gebiet rund um Chungno in Seoul unter dem Motto »Der Geist in Frieden, die Welt in Harmonie« als ein öffentliches Festival zum Mitmachen statt, bei dem Tradition und moderne Technologie miteinander verschmolzen. In diesem Jahr nahmen mehr als 500.000 Menschen teil, darunter Kinder, Jugendliche, ausländische Besucher und Zuschauer. Das Laternenfestival endete gestern am Sonntag. Am Nachmittag fand auf dem Sportplatz der Dongguk-Universität ein Laternenfest-Gottesdienst statt. Die Teilnehmer der Andacht führten ein rituales Baden der Buddha-Statue durch. Anwesend waren unter anderem die Vertreter der einzelnen Orden, der oberste Abt des Joge-Ordens, Mönch Chino, und Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik. Mönch Chino sagte in seiner Ansprache, im Inneren sollten wir das Licht einer Laterne entzünden, das unser Herz zur Ruhe bringt, und nach außen hin die Laterne der Harmonie tragen, die die Dunkelheit der Welt vertreibt. Der Laternenumzug, der Höhepunkt des Laternenfestes, begann am Abend um 19 Uhr vor dem Tor Hŭnginjimun, führte über Teile des Bezirks Chungno bis zum Tempel Jogesa. Zum ersten Mal wurden die Bushaltestellen, die sich in der Mitte der Straßen befinden, an den Straßenrand verlegt, sodass die rund 50.000 Menschen, die am Umzug teilnahmen, mit 100.000 verschiedenen Handlaternen mitten auf der Straße marschieren konnten. An der Spitze des Umzugs erschien eine traditionelle zeremonielle Formation, die das Yeondong-Rizang nachbildete, die königliche Ehrenformation der Kōdo-Zeit beim damaligen Laternenfest. Im Zentrum stand eine Sänfte, in der der kleine Buddha verehrt wurde. Sie wurde von Laternen der vier Himmelskönige sowie Laternen von Brahma und Indra als Begleit- und Schutzfiguren flankiert. Insbesondere in diesem Jahr nahmen gemeinsam mit aus Nordkorea stammenden Flüchtlingen auch traditionell rekonstruierte nordkoreanische Laternen wie die Gardenienlaterne, die einer Öllampe nachgebildete Horo-Lampe und die Löwenlaterne an den Umzug teil. Bei der diesmaligen Parade nahmen auch vier Robotermönche, die das Zeitalter der Hightech-Konvergenz symbolisieren, teil, sowie zwei Roboter für autonomes Fahren, Robot Newbie, und der KI-Roboter der Dongguk-Universität, Mönch Hern. Die Robotermönche Sokta, Mohi, Gabi und Nisa, die mit langem Mönchsgewand und einer Robe bekleidet waren, zogen nicht mit Handlaternen, sondern mit blau erleuchteten Gesichtern dem Roboter Newbie folgend mit. Der Parameter Jugendverband, der sein 30. Jubiläum begeht, präsentierte eine Parameter Zukunftslaterne, welche die Träume und das Wachstum der Jugendlichen symbolisieren soll. Auch die buddhistische Gläubigervereinigung der Sekretäre der Nationalversammlung nahm in diesem Jahr erstmals am Umzug teil und trug dabei die Laterne der Weisheit, die Seoul erhält. Nach dem Umzug bildete das große Fest des Miteinanders, Taedong Hammadang, das auf der eigens errichteten Sonderbühne am Tunga-Kreuzungsbereich stattfand, den krönenden Abschluss des ersten Veranstaltungstags. Dort wurden neben traditionellen Aufführungen wie Kangang Suole und dem Blütenregen Taedong-Spiel auch Auftritte der Musikgruppe Noraju präsentiert. Am Sonntag fand auf den Straßen vor dem Tempel Jogesa ein Fest der traditionellen Kultur statt. Bei diesem Event präsentierten sich etwa 70 Vereine an 129 Ständen. An den Ständen wurden unter anderem vielfältige Erlebnisprogramme angeboten, darunter Schnupperangebote zur Sonnenmeditation, Verkostungen von Tempelküche und vegane Speisen, ein Bastelwettbewerb für ausländische Teilnehmer sowie Veranstaltungen zum internationalen buddhistischen Austausch. Außerdem wurde ein Stein-Meditationsprogramm mit dem Titel »Wir legen eure Sorgen ab« angeboten, bei dem Sorgen symbolisch in Steine abgelegt wurden, sowie eine buddhistische Emotionssticker-Erfahrung, bei der der eigene Gefühlszustand ausgedrückt wurde. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Son Heung-min wird als Stürmer der von Hong Myung-bo trainierten südkoreanischen Nationalmannschaft zum vierten Mal bei einer WM-Endrunde auflaufen. Cheftrainer Hong Myung-bo gab vorgestern den 26-köpfigen Kader für die Fußball-WM 2026 in Nord- und Mittelamerika bekannt. Son Heung-min wurde gemeinsam mit den in europäischen Vereinen spielenden Lee Kang-in, Kim Min-jae und Lee Jae-sung auf die Liste gesetzt. Nach seinem Einsatz 2014 in Brasilien, 2018 in Russland und 2022 in Katar ist es für Song die vierte WM.
Jens Kastrop, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, wurde als erster im Ausland geborener Spieler mit gemischten Wurzeln in den WM-Kader der südkoreanischen Nationalmannschaft berufen. Kastrop hatte sich im September letzten Jahres vor einem Testspiel beim koreanischen Fußballverband registriert und wurde seitdem von Trainer Hong Myung-bo immer wieder für Länderspiele nominiert. Auffallend ist auch die Berufung von Lee Gi-hyok, der bei Kangwon FC als Außenverteidiger spielt. Lee Gi-hyok hat bisher nur ein einziges Länderspiel bestritten, und zwar gegen Hongkong beim Ostasien-Pokal im Jahr 2022. Nach zuletzt starken Leistungen im Verein darf er nun mit zur WM fahren. In Fußballkreisen wird nicht ausgeschlossen, dass die Liste noch um einige Spiele erweitert wird. Trainer Hong wollte aber frühzeitig seinen 26-köpfigen Kader vorstellen.
Die Nationalmannschaft begibt sich heute über den Flughafen Incheon in die USA zum Vorbereitungscamp in Salt Lake City. Dort werden sich Spieler, die bei einem ausländischen Verein unter Vertrag stehen, wie Son Heung-min und Kim Min-jae, der Mannschaft anschließen. Hong Myung-bo's Kader wird Testspiele gegen Trinidad und Tobago und El Salvador bestreiten und sich anschließend am 5. Juni nach Guadalajara in Mexiko begeben, wo sich das Basecamp befindet. In der Vorrunde trifft Südkorea in der Gruppe A auf Tschechien, Mexiko und die Südafrikanische Republik. Nun zur nächsten Meldung. Ein nordkoreanischer Frauenfußballverein ist nach Südkorea gekommen, um an der AFC Champions League teilzunehmen. Erstmals seit 12 Jahren besucht damit eine nordkoreanische Frauenfußballmannschaft Südkorea. Damals waren die Asienspiele 2014 in Incheon der Anlass.
Laut dem Vereinigungsministerium kam das Naegohyang Frauenfußballteam gestern Nachmittag mit einer Maschine der Erdschein in Incheon an. Die Delegation umfasste 27 Spielerinnen und 12 Personen aus dem Betreuerstab. Es wurde ihnen genehmigt, vom 17. bis 24. Juni im Land zu bleiben. Sollte Naegohyang im Halbfinale verlieren, sei eine frühzeitige Rückreise vorgesehen, so das Ministerium. Naegohyang wird am kommenden Mittwoch im Suwon Sportstadion im Halbfinale der Champions League gegen Suwon FC Women antreten. Die rund 7.000 Tickets für das Spiel waren bereits innerhalb von 12 Stunden nach dem Vorverkaufsstart vergriffen. Für ein Spiel im Frauenprofifußball ist dies außergewöhnlich. Der Sieger trifft am 23. Mai am selben Ort im Finale auf den Gewinner der Partie Melbourne City gegen Tokyo Verdy.
Es ist überhaupt das erste Mal seit 7 Jahren und 5 Monaten, dass nordkoreanische Athleten für die Teilnahme an einem Sportevent nach Südkorea kamen. Zuletzt war dies im Dezember 2018 für die Teilnahme an den World Tour Grand Finals in Tischtennis der Fall. Während des Turniers bis zur Austragung des Finalspiels wird sich der nordkoreanische Frauenverein Naegohyang in einem Hotel in Suwon aufhalten. Nachdem sie ihre Koffer ausgepackt hatten, begaben sich die Spielerinnen sofort zum Trainingsgelände in Suwon und absolvierten dort eine Übungseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Den einzigen öffentlichen Auftritt der Mannschaft aus Nordkorea gibt es am Dienstag. Ab 16 Uhr sind sie beim offiziellen Training vor dem Spiel im Suwon World Cup Training Center zu sehen, das 1,5 Stunden dauert. Zudem wird das Team am Dienstag auch an der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel im Suwon Chil Stadion teilnehmen. Gemäß den Regularien des Asiatischen Verbands müssen alle Teams an dieser Veranstaltung teilnehmen. Sie wird von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr abgehalten, wobei jedem Team jeweils 15 Minuten zugewiesen sind. Die Reihenfolge ist Melbourne City, Tokyo Verdy, Naegohyang und Suwon FC Women. Von jedem Team nimmt der Trainer und eine stellvertretende Spielerin teil. Vom südkoreanischen Fußballverband hieß es, dass auch Nordkorea dazu verpflichtet sei, bei der Pressekonferenz zu erscheinen. Bisher habe man keine Absage erhalten.
Die Delegation von Naeohyang hatte den Flughafen bereits bei der Ankunft schweigend und ohne jegliche Reaktion verlassen. Weder auf Fragen der Presse zu ihren Erwartungen vor dem Spiel noch auf die Begrüßung der Empfangsdelegation reagierten sie, bevor sie den Ankunftsbereich des Flughafens verließen. Vor diesem Hintergrund gilt die offizielle Pressekonferenz vor dem Spiel als der einzige Moment, in dem von der nordkoreanischen Frauenfußballmannschaft öffentliche Aussagen zu ihrem Besuch in Südkorea und ihren Turnierambitionen erwartet werden, weshalb großes Interesse daran besteht. Und hier die letzte Meldung. Nordkorea hat die AFC U17 Asienmeisterschaft der Frauen gewonnen. Im Finale bezwang die nordkoreanische U17 Fußballnationalmannschaft der Frauen Japan mit 5:1 und holte sich insgesamt das 5. Mal den Titel. Nordkorea ist damit Rekordsieger des Turniers.
Die Spielerin Yu Jong-hyang hat im Finale des Turniers im chinesischen Suzhou allein 4 Tore geschossen und für einen deutlichen Sieg ihrer Mannschaft gesorgt. Yu Jong-hyang erzielte in der 30. Minute sowie in der 50. Minute 2 Tore in Folge und brachte Nordkorea damit mit 2:0 in Führung. In der 53. Minute musste das Team jedoch den Anschlusstreffer von Yumi Ayashi hinnehmen, bevor Kim Won-shim nur 2 Minuten später mit einem weiteren Tor den alten Abstand wiederherstellte. Anschließend vollendete Yu Jong-hyang in der 81. Minute ihren Hattrick und legte in der 44. Minute ein weiteres Tor nach, womit sie den Sieg endgültig absicherte.
Die nordkoreanischen Frauen konnten somit nach ihrem Sieg 2024 in Indonesien ihren Titel verteidigen und den insgesamt 5. Triumph bejubeln. In der Gruppenphase hatte Nordkorea der Reihe nach Taiwan, die Philippinen und Südkorea bezwungen und war als Gruppenerster ins Viertelfinale eingezogen. Dort setzte sich die Mannschaft gegen Thailand durch und siegte im Halbfinale gegen China. Finalgegner war dann Japan. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
In letzter Zeit sind an Grundschulen Szenen, die man im Frühling früher ganz selbstverständlich kannte, kaum mehr zu beobachten. Reisebusse, die in Reihen auf dem Schulhof stehen und Kinder mit aufgeregten Gesichtern, die ihr Pausenbrot einpacken, gehören nicht länger zur Normalität des Schulalltags. Außerschulische Exkursionen werden zunehmend weniger als pädagogisch wichtige Aktivität, sondern vielmehr als ein potenzielles Unfallrisiko wahrgenommen und Schulen nehmen nach und nach solche Exkursionen aus ihrem Programm. Die schulischen Exkursionen, die nach der Corona-Pandemie zunächst wieder üblich geworden waren, scheinen wieder seltener zu werden. In vielen Regionen des Landes werden Klassenfahrten und Exkursionen abgesagt, sodass es mehrtägige Exkursionen mit Übernachtung faktisch nicht mehr gibt. Daten der Seouler Erziehungsbehörde nach planen nur etwa 30% von den 1331 Grund-, Mittel- und Oberschulen in Seoul eine Exkursion oder sie haben bereits eine Schulfahrt abgeschlossen. Nach der Pandemie hatte sich der Anteil erholt von 86% im Jahr 2023 und 74% im Jahr 2024. Verglichen damit wurde mit 30% ein steiler Rückgang verzeichnet. Besonders ernsthaft ist es mit den mehrtägigen Exkursionen mit Übernachtung. In diesem Jahr wollen 18% der Schulen in Seoul, also nur 242, eine mehrtägige Exkursion unternehmen oder haben eine solche bereits unternommen. Der Anteil der Grundschulen, die einen mehrtägigen Schulausflug planen, ist mit 3% besonders gering. In der schulischen Praxis geht der Trend bereits dahin, auf Exkursionen zu verzichten. Eine Grundschule im Seouler Bezirk Songpa hat im letzten Jahr bei den Eltern noch eine Umfrage darüber durchgeführt, ob die Schulfahrten ausfallen sollen oder nicht. Dieses Jahr wird es als Fakt angesehen, dass die mehrtägigen Exkursionen außerhalb der Schule abgesagt und durch ein Programm innerhalb der Schule ersetzt werden. Eine Grundschule in Ulsan bietet statt klassenübergreifender Exkursionen auf Schulebene nun kleinere Aktivitäten auf Klassenebene an. Statt groß angelegter schulübergreifender Fahrten wurde das Ganze auf ein Minimum reduziert. Die Schülerinnen und Schüler besuchen nun je nach Entscheidung des Klassenlehrers lediglich nahegelegene Einrichtungen. Auch wenn Exkursionen stattfinden, soll man sich dabei möglichst innerhalb eines gut kontrollierbaren Rahmens bewegen. Der Grund, weshalb immer mehr Schulen auf Schulausflüge und Exkursionen verzichten, ist auf einen Todesfall im Jahr 2022 zurückzuführen. Die Sechstklässler einer Grundschule in Chuncheon waren zu einem mehrtägigen Schulausflug nach Sokcho gefahren, um dort einen Themenpark zu besuchen. Dort war ein Schüler auf dem Parkplatz des Themenparks von dem Reisebus überfahren worden. Nach dem Unfall hatte die Staatsanwaltschaft nicht nur den Busfahrer, sondern auch den Klassenlehrer und den Hilfslehrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass die Lehrkräfte ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt hätten. Der Lehrer wurde in der ersten Instanz zu 6 Monaten Freiheitsstrafe mit einer Bewährungszeit von 2 Jahren verurteilt. Die Hilfslehrkraft wurde freigesprochen. Das Urteil schockierte die Lehrkräfte. Sie beschwerten sich darüber, weshalb der Klassenlehrer für den Fehler des Busfahrers verantwortlich sein müsse. In der zweiten Instanz wurde zwar das Urteil der fahrlässigen Tötung beibehalten, das Strafmaß jedoch auf 6 Monate Freiheitsstrafe mit Strafaussetzung reduziert. Der Klassenlehrer konnte somit wieder als Lehrer arbeiten. Für die Lehrerschaft war die Sache damit aber nicht erledigt. Unter den Lehrern hieß es, dass das Gericht die strafrechtliche Verantwortung der Lehrer anerkenne, sei ein deutliches Signal. Nach dem Urteil hieß es im Internetforum der Lehrer, in Zukunft würde wohl niemand mehr die Schüler zu einer Exkursion mitnehmen wollen. Es müsse nur ein Unfall passieren und man sei als Lehrer vorbestraft. Lehrer würden so behandelt, als seien sie potenzielle Angeklagte. Die Lehrer meinen, in einer Situation, in der Dutzende von Schülern betreut und geführt werden müssen, sei es in der Realität nicht möglich, jede einzelne unvorhergesehene Situation vollständig zu kontrollieren. Früher hat man darüber nachgedacht, wie man den Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen ermöglichen kann. Heute jedoch steht oft zuerst die Frage im Raum, ob man im Falle eines Unfalls einer strafrechtlichen Verantwortung entgehen kann. Besonders in den unteren Klassenstufen ist die Tendenz, außerschulische Exkursionen zu meiden, noch deutlicher ausgeprägt. Der Grund dafür ist, dass jüngere Kinder noch schwerer zu bändigen sind und die Risiken damit zunehmen. In einigen Schulen wurden Exkursionen für die gesamten ersten Klassen vollständig abgesagt. Die Regierung hat erst kürzlich die Schwere des Problems erkannt und beschlossen, den Umfang der Haftung von Lehrkräften zu überprüfen.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Heute haben wir den Ausdruck Kwamudip ausgesucht, wohl eines der ersten Wörter, die einem in den Sinn kommen, wenn man an die Gen Z denkt. Kwamudip bedeutet, dass man sich etwas ein bisschen zu sehr hineinsteigert oder emotional zu stark darin aufgeht. In letzter Zeit wird der Begriff oft verwendet, wenn Menschen besonders intensiv in Serien, Filme oder TV-Shows eintauchen. Als Kwamudipro bezeichnet man Menschen, die solche Inhalte nicht nur passiv konsumieren. Sie interpretieren die Geschichten aktiv, tauschen sich online mit anderen Fans darüber aus und erstellen manchmal sogar eigene Inhalte dazu. Vielleicht gibt es ja auch unter unseren Hörerinnen und Hörern einige echte Quamudiplor von KBS World Radio. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's auch wieder in Kreuz und quer durch Korea. 2PM singt dieses Lied und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. 멋진 차를 태워주고 싶지만 예쁜 옷을 입혀주고 싶지만 오, 난 좋은 곳에 데려가고 싶지만 주머니에 넌 손에 잡히는 게 없는데 어떻게 널 잡을 수가 있어 내 생활은 너에게 어울리질 않는데 그래도 내 곁에 있어주겠니 좋을 수 있는데 이 노래밖에 없다 가진 너라고 목소리밖에 없다 이게 널 웃게 만들 수 있을지 모르지만 그래도 불러본다 네가 받아주길 바래본다 너는 괜찮다고 말을 하지만 나만 있으면 된다고 하지만 행복하다고 늘 말해주지만 너는 더 바라는 게 없다고 하지만 예쁘고 좋은 것들 재밌고 멋진 일들 너도 분명히 하고 싶잖아 baby 내 곁에 있어주면 못하는 걸 알잖아 그래도 내 곁에 있어주겠니 좋을 수 있는 게 이 노래밖에 없다 가진 목소리밖에 없다 아, 이게 널 웃게 만들 수 있을지 모르지만 그래도 불러본다 네가 받아주길 바래
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottche. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 좋아, 출동. 좋아, 출동heißt auf Deutsch so viel wie in Ordnung, los geht's oder in Ordnung, ich bin zur Stelle. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Era, die in einem Kaufhaus an der Information arbeitet, darf erstmals die internen Durchsagen übernehmen. Damit dieser freudige Moment festgehalten wird, ruft sie Tungmann herbei.
야, 근데 나는 왜 불렀을까?
이 역사적인 순간에 당연히 네가 있어야지. 특별히 해줄 임무도 있고. 3시 30분에 내가 첫 방송을 하거든. 내 데뷔 방송 녹음 좀 해줘.
녹음? 아, 진짜. 와, 별걸 다 시키네. 야, 그러면 생방이 지금 20분밖에 안 남았는데 얼른 스피커 바로 아래 자리를 잡아야 될 거 아니냐고?
아유, 넌 또 시키면 참 잘해. 아?
좋아, 출동.
Am Ende sagt Tungmann hier, 좋아, 출동. In Ordnung, ich bin zur Stelle.
좋아, 출동.
좋아, 출동.
좋아, 출동.
좋아, 출동. Kann man zum einen verwenden, wenn man gut gelaunt gemeinsam wohin aufbricht. 맛있는 거 먹으러 가자. 좋아, 출동. Lasst was Leckeres essen gehen. In Ordnung, los geht's. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑 가자. 좋아, 출동. Lass shoppen gehen. In Ordnung, los geht's. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑 가자.
좋아, 출동.
쇼핑 가자.
좋아, 출동. 쇼핑 가자.
좋아, 출동.
쇼핑 가자.
좋아, 출동.
Zum anderen kann man damit auch positiv auf die Bitte des Gegenübers eingehen. 이것 좀 도와줘. 좋아, 출동. Hilf mir doch bitte. In Ordnung, ich bin zur Stelle. Hier noch ein Beispiel. 지금 와줄 수 있어? 좋아, 출동. Kannst du gleich kommen? In Ordnung, ich bin zur Stelle. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동. 지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
지금 와줄 수 있어?
좋아, 출동.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 좋아, 출동 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. In unserer heutigen Folge geht es um die Demokratisierungsbewegung in Korea, die Kraft der Zivilgesellschaft, die weltweite Anerkennung fand. Der damalige Präsident Kim Jong-sam spricht auf der Gedenkfeier für den Junikampf des Jahres 1987. Die Archivunterlagen des Gwangju-Aufstands 1980, auf den Präsident Kim Jong-sang während der Feier hinwies, wurden 2011 ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. 5.18 Minjuwa-Undongi Hanguge Minjuwa-wa 1980년대 이후 동아시아 국가들이 Auch die Dokumente der Aprilrevolution 1960 wurden 2023 ins UNESCO-Register aufgenommen. Journalisten, die den Junikampf 1987 miterlebt hatten, bezeichneten ihn als weiteren Wendepunkt in der Geschichte der koreanischen Demokratie. Hier die Stimmen der Journalisten Donald Kirk und Andrew Solomon, die den historischen Wandel miterlebten.
The month of June was a very exciting month in Korean history.
Der Juni 1987 war ein äußerst dynamischer Monat in der koreanischen Geschichte. Es war der Beginn der Demokratie in Korea.
I'm familiar with the overall 1987.
Damit wurde ein neues Kapitel in Koreas Geschichte aufgeschlagen.
Turned a chapter in arguably Korean history.
Der Gwangju-Aufstand von 1980 und der Junikampf von 1987 waren entscheidende Wendepunkte der modernen Geschichte Koreas, die den Weg der Nation in die Zukunft bestimmten. Dieses Lied wurde 2019 bei den prodemokratischen Protesten in Hongkong gesungen. Auch bei den Protesten in Myanmar im Jahr 2021 war es zu hören. Der Titel des Liedes lautet »Marsch für unsere Geliebten«. Es ist die Hymne der Demokratiebewegung des Gwangju-Aufstands 1980. Das Lied wurde im Gedenken an diejenigen geschrieben, die den Kampf um die Demokratie mit dem Leben haben bezahlen müssen. Gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück, um die Entwicklung der südkoreanischen Demokratie, die zu den Ereignissen in den 1980er Jahren führte, nachvollziehen zu können. Die autoritäre Herrschaft der Regierung von Lee Seung-man wurde durch die Aprilrevolution 1960 beendet. Doch auch das darauf folgende Regime, die Militärregierung von Park Chung-hee, unterdrückte demokratische Entwicklungen und erließ 1972 die autoritäre Juxin-Verfassung, um die Macht des Präsidenten abzusichern. Erneut gab es Widerstände aus dem Volk. Diese mündeten am 16. Oktober 1979 in die Busan-Masan-Proteste. Nur 10 Tage später, am 26. Oktober, wurde Park Chung-hee von Kim Jae-gyu, dem Chef des Geheimdienstes und Vertrauter des Präsidenten, ermordet. Die Menschen glaubten, nun sei endlich der Weg frei für eine echte Demokratie, doch diese Hoffnung wurde ein weiteres Mal enttäuscht. Professor Oh Jae-yeon von der Songkyunkwan-Universität erläutert.
Der Diktator war zwar tot, das System aber bestand weiterhin. Vor allem war es das Militär, das dahinter stand. Park Chung-hee war selbst Soldat und hatte durch einen Militärputsch die Macht übernommen. Sein Rückhalt war das Militär und genau dieses übernahm nun unter Chun Doo-han die Kontrolle.
Nach dem Militärputsch vom 12. Dezember 1979 übernahm Chun Doo-han die Macht. Im Frühjahr 1980 begannen in ganz Korea Massendemonstrationen für Demokratie. Am 17. Mai rief das Regime den landesweiten Ausnahmezustand aus, ließ zahlreiche Politiker verhaften, alle politischen Aktivitäten verbieten, Universitäten schließen und Studierende verhaften. Am 18. Mai kam es vor der Nationaluniversität Chunnam in Gwangju zu Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und Militär. Hören wir hierzu Professor Shin Byung-ju von der Konguk-Universität.
Fallschirmjäger wurden an den großen Universitäten Seouls stationiert, die Hochschulen im ganzen Land geschlossen. Doch die Studierenden in Gwangju forderten die Aufhebung des Ausnahmezustands und den Rücktritt Chun Doo-hans. Das Militär reagierte mit brutaler Gewalt gegen Studierende und Bürger. Am 18. Mai 1980 kam es zum Aufstand von Gwangju.
진압하는 그런 상황으로 돌입하는 것이 바로 5.18 광주민주화운동의 시작입니다.
Die Nachricht von der Brutalität des Militärs verbreitete sich in Gwangju und die Bürger solidarisierten sich. Doch die Außenwelt erfuhr nichts von all dem. Professor Oh Jae-yeon.
일단은 계엄군이요. 처음에는 이제 광주 안으로 들어와서 진압 활동을 하다가
Die Truppen des Kriegsrechts marschierten in die Stadt ein, um die Demonstrationen niederzuschlagen, stießen jedoch auf den Widerstand der Zivilbevölkerung und mussten sich zurückziehen. Zwar verließen sie das Stadtzentrum, doch sie riegelten Gwangju vollständig von außen ab und unterbanden jeglichen Zugang zur Stadt. Alle Kommunikations- und Verkehrsverbindungen wurden abgeschnitten und die Bevölkerung war im Kampf gegen bewaffnete Soldaten vollkommen auf sich allein gestellt.
완전히 이제 고립이 되어서 혼자 외로이 이제 이 계엄군과 싸울 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
Die Militärkräfte gingen gnadenlos vor und feuerten auch auf Zivilisten. Aus Empörung bewaffneten sich einige Bürger mit beschlagnahmten Waffen und besetzten am 21. Mai das Provinzverwaltungsgebäude von Jeollanam-do. Die Bürger organisierten sich und sorgten für Ordnung und Sicherheit. Doch am 27. Mai griffen Regierungstruppen das Gebäude an. 1995, 15 Jahre später, veröffentlichte das Verteidigungsministerium die Zahl der Opfer. 193 Tote und 852 Verletzte.
광주와 그 주변 지역에서 한 열흘 가까이
Der Aufstand von Gwangju dauerte vom 18. bis zum 27. Mai 1980. Am 27. Mai drang das Militär erneut in die Stadt Gwangju ein und verhaftete oder tötete die verbliebenen Mitglieder der zivilen Miliz im Provinzverwaltungsgebäude. Anschließend gründete John Duhan eine Organisation namens Nationales Notfallkomitee für Sicherheit, die ihm uneingeschränkte Kontrolle über alle Bereiche ermöglichte.
소극적인 기구를 만들어서 이제 모든 것들을 좌지우지하는 이런 어떤 절대적인 이제 권력자 자리에 올라가게 되고요.
Nach der blutigen Unterdrückung wurde John Duhan Präsident. Er kontrollierte die Medien, ließ Sender schließen oder fusionieren und manipulierte die Verfassung. Besonders intensiv bekämpfte er studentische Proteste mit Spitzeln und Polizei an den Universitäten. Professor Oh Jae-yeon.
1980년대 대학은요, 기본적으로 학생운동을 빼놓고는
Man kann über Hochschulen der 1980er nicht sprechen, ohne über studentische Bewegungen zu reden. Die damalige Demokratiebewegung hatte die Studierenden politisiert. Sie erkannten nach ihrem Eintritt an die Uni, dass die bisherige Realität nicht gerecht war. Durch geschmuggelte Videoaufnahmen der Gewalt in Gwangju wurde ihnen klar, der Staat ist nicht vertrauenswürdig. Das motivierte sie, aktiv für Veränderung zu kämpfen.
한참 잘못됐구나, 라고 느끼고, 그리고 이제 그런 것들을 바꾸기 위한 이제 선봉에 서는 거죠.
In den 1980er Jahren erkannte die Bevölkerung deutlich, nur durch freie Präsidentschaftswahlen würde sich die Diktatur beenden lassen. Der Ruf nach direkter Demokratie wurde immer lauter. Am 14. Januar 1987 starb Pak Jong-chol, Student der Seoul National University, bei einem Polizeiverhör. Die Regierung gab zunächst bekannt, sein Tod sei durch einen Schock verursacht worden, doch bald kam ans Licht, dass er zu Tode gefoltert worden war. Diese Falschaussage löste große Empörung in der Bevölkerung aus, die den Rücktritt des Präsidenten und direkte Präsidentschaftswahlen forderte. Doch das Regime von John Duhan erklärte, dass die Verfassung nicht geändert werde.
Wie Isingman und Park Chung-hee wollte auch John Duhan einen Vertrauten als Nachfolger installieren, um weiterhin Zugriff auf die Macht zu haben. Das war nur durch das indirekte Wahlsystem möglich. Das Volk wollte direkte Wahlen, doch John verweigerte jede Reform.
헌법 개정, 즉 직선제 개헌이 필요하다. 계속 그걸 요구하고 있었는데 전두환은 이제 그걸 결국 거부하죠.
Die Empörung führte zur Bildung eines breiten Bündnisses. Opposition, Religionsgruppen und Studierende vereinten sich. Am 10. Juli 1987 begann eine landesweite Protestwelle, ausgelöst durch den Foltertod Park Jong-chols. Zuvor war Yi Han-yeol, Student an der Yonsei-Universität, von einer Tränengasgranate am Kopf getroffen worden und ins Koma gefallen. In nur 20 Tagen fanden über 100 Demonstrationen im ganzen Land statt. Höhepunkt war der Friedensmarsch am 26. Juni, an dem etwa 1 Million Menschen aus 39 Regionen teilnahmen und freie Wahlen forderten. Am 29. Juni 1987 verkündete Präsidentschaftskandidat No Tae-woo, der Nachfolger John Duhans, die Einführung direkter Präsidentschaftswahlen. Damit endete der lange blutige Weg zur Demokratie.
5.18 광주 민주화 운동이 17년 만에 정부의 법정 기념일로 지정됩니다.
1997, 10 Jahre nach dem Junikampf, wurde der 18. Mai, der Tag des Gwangju-Aufstands, gesetzlich zum nationalen Gedenktag erklärt. Seit seiner Befreiung hat Korea Armut, Krieg und Diktatur überwunden. Die letzten 8 Jahrzehnte waren eine Geschichte von wirtschaftlichem Fortschritt und demokratischem Kampf. Die heute selbstverständliche Freiheit ist das Vermächtnis all jener, die mit Mut und Opferbereitschaft für die Demokratie gekämpft haben.
Die Demokratisierungsbewegung wurzelt in der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919. Die Koreaner scheinen einen Freiheitsdrang im Blut zu haben, aus dem sich auch die Aprilrevolution 1960 und alle folgenden Bewegungen erklären. Es ist ein wertvolles Erbe, das uns versichert, bei Anzeichen von Tyrannei wird das Volk nicht schweigen.
Sie hörten den 8. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.